Radio Prag International. Nachrichten.
Tschechien will, dass die Kernenergie in der EU auch über 2045 hinaus als nachhaltig gilt. Die Kriminalität in Tschechien ist zurückgegangen. Der Unternehmer Janeček will zum Präsidenten kandidieren. Das tschechische Industrie- und Handelsministerium will erreichen, dass Kernenergie in der EU auch über 2045 hinaus als nachhaltig gilt. Dies berichtete das Nachrichtenportal HNCZ am Donnerstag. Demnach hat Prag noch weitere Anmerkungen zum sogenannten Taxonomievorschlag der Europäischen Kommission. Unter anderem soll den tschechischen Vorstellungen nach der CO2-Grenzwert bei Gaskraftwerken deutlich erhöht werden. Ende Dezember hat die Europäische Kommission ihren Taxonomievorschlag veröffentlicht. So sollen Kernenergie und Gas für eine Übergangszeit als nachhaltig gelten und finanziell gefördert werden können. Dies hatte zu Protesten unter anderem aus Deutschland und Österreich geführt. Die Kriminalität ist in Tschechien auch im vergangenen Jahr zurückgegangen. Insgesamt zählte die Polizei rund 153.000 Straftaten. Das waren 7% weniger als noch 2020. Die Aufklärungsrate stieg auf über 57%, wie aus einer Pressemeldung vom Freitag hervorgeht. Ein Polizeisprecher nannte mehrere Gründe für den Rückgang der Straftaten. Dazu gehörten der Corona-Lockdown, die höhere Mindestschadenssumme für eine Beurteilung als Straftat sowie die bessere Arbeit der Beamten. Die Kriminalität in Tschechien sinkt seit 2013 beständig. Die Omikron-Welle hat Tschechien vollständig erfasst. Am Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bei 26.907. Das waren über 15.000 Fälle mehr als vor einer Woche, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Auch die 7-Tage-Inzidenz nähert sich einer neuen Rekordmarke. Sie liegt jetzt bei 1.228 Fällen auf 100.000 Einwohner. Die Zahl der Covid-19-Patienten in tschechischen Krankenhäusern sinkt hingegen weiter. Insgesamt wurden 1.572 Menschen in den Kliniken behandelt. Das waren 400 weniger als vor einer Woche. Der Mathematiker und Unternehmer Karel Janeček will bei den tschechischen Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr antreten. Er wolle Tschechien zu einem Vorbild in Europa machen, kündigte der 48-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz in Prag an. Für seine Kandidatur plant Janeček den Weg über eine Unterschriftensammlung. Karel Janeček ist Miteigner der Investmentgesellschaft RSJ. Zudem hat er einen Stiftungsfonds gegen Korruption gegründet. Der Staatspräsident in Tschechien wird nach einer Verfassungsänderung seit 2012 direkt gewählt. Zum Sport. Tennisspielerin Barbora Krejčíková hat bei den Australian Open das Achtelfinale erreicht. Die Tschechin besiegte am Freitag in der dritten Runde die Lettin Jelena Ostapenko in 3 Sätzen mit 2:6, 6:4 und 6:4. Im Achtelfinale trifft sie auf Viktoria Azarenka aus Belarus. Und zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Im böhmischen Landesteil fällt unter 600 Meter Regen oder Schneeregen. In Mähren und Schlesien überwiegt Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis +4 °C. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Till Janzer.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Programm von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Im abschließenden Teil unserer heutigen Sendung begeben wir uns erneut auf einen Spaziergang durch Prag. Zuvor hören Sie eine neue Ausgabe unseres Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit unserem Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Mysteriöser Tod. Eine tschechische Folksängerin verstarb, weil sie sich zum Thema Impfen offenbar zu einseitig informieren ließ. Mehr über den Fall hören Sie in unserem ersten Beitrag. Und ungewöhnlicher Fund. Den haben tschechische Archäologen unlängst in Mittelböhmen gemacht. Was sie dort entdeckt haben, dazu mehr in unserem zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich in unserer Sendung. Viel Spaß beim Zuhören. Der vermeintliche Covid-Tod einer Folksängerin hat in Tschechien eine Debatte um die Verbreitung sogenannter alternativer Informationen zum Coronavirus losgetreten. Denn der Sohn der Sängerin macht prominente Impfgegner mit ihren Veröffentlichungen dafür verantwortlich, dass sich seine Mutter nicht immunisieren ließ und deswegen starb. Der Fall hat inzwischen seinen Weg in viele europäische Medien gefunden, Daniela Honigmann berichtet.
Noch am Freitag vergangener Woche hatte Hanna Horka auf ihrem Facebook-Profil in ironischem Ton geschrieben, sie habe das streunende Delta-Virus überlebt. Am Sonntag starb die 57-Jährige, die ihrem Publikum als Sängerin der Folkband Assonanze bekannt ist. Horkas Sohn Jan Reck, Gitarrist der Popband Yellen, machte mit einem Facebook-Kommentar daraufhin die Impfgegner-Szene für ihren Tod verantwortlich. In einem Interview für den tschechischen Rundfunk berichtete Reck am Montag, dass seine Mutter eine Corona-Vakzinierung abgelehnt habe. Hingegen seien er und sein Vater geimpft, hätten sich aber über Weihnachten trotzdem mit Corona angesteckt.
Sie hat es herausgefordert. Eigentlich sollte sie sich von uns absondern. Sie blieb aber weiter zusammen mit uns zu Hause. Sie wollte sich lieber infizieren, als sich impfen zu lassen. Es ist traurig, dass sie fremden Menschen mehr Glauben geschenkt hat als der eigenen Familie.
Ein erster PCR-Test Horkas fiel noch negativ aus, der zweite war dann positiv. Auf die Nachfrage zu den genauen Todesumständen berichtet Reck, dass seine Mutter 5 Tage lang Krankheitssymptome hatte, es ihr dann aber wieder gut gegangen sei. Nach einem Spaziergang habe sie sich am Sonntag mit Rückenschmerzen ins Bett gelegt und nur wenig später sei sie erstickt, so der Sohn. Reck führt dies auf die Covid-19-Erkrankung zurück, belegen kann er es jedoch nicht. Eine Obduktion ist noch im Gespräch. In seinem Facebook-Kommentar benennt der Musiker einige prominente Impfgegner und wirft ihnen vor, ihm seine Mutter genommen zu haben. Unter anderem verweist er auf Sänger Daniel Landa und den Schauspieler Jaroslav Dušek. Landa etwa ist mit seiner regierungskritischen Initiative Blanitsky Manifest 2-mal im Abgeordnetenhaus aufgetreten und veröffentlichte einen Aufruf, nachdem die Mail-Server der Kreisgesundheitsämter mit Tausenden von provokativen Anfragen überflutet wurden. Dušek ist ein bekannter Esoteriker, der sich in seiner Gesprächsreihe Dušeka mit alternativen Heilmethoden beschäftigt. Seine Videos wurden von Hanna Horka geteilt und positiv kommentiert. Er wolle darauf aufmerksam machen, welche Folgen die Verbreitung von sogenannten alternativen Informationen haben könne, verteidigt Reck seine öffentliche Stellungnahme. Vor allem prominente Persönlichkeiten hätten großen Einfluss auf die breite Bevölkerung.
Zahlen, Grafiken oder Appelle an Autoritäten interessieren ihr Publikum nicht. Zumindest so lange es dieser einen Seite nicht in die Karten spielt. Die Menschen hören auf persönliche Erfahrungen. Ihnen geht es um die Realität, in der sie leben. Damit ist nicht zu spaßen.
Anna Urbanova ist als Redakteurin des tschechischen Rundfunks seit Montag mit dem Fall beschäftigt und hat auch das Telefoninterview mit Jan Reck geführt. Gefragt, ob Hanna Horka ein Opfer von Fake News geworden sei, antwortet Urbanova in einer Radiosendung zum Thema.
Reck selbst spricht nicht von Desinformation. Nach Ansicht der Familie wurde Horka aber ein Opfer, wenn man diese etwas überzogene Bezeichnung nutzen will, eines gewissen alternativen Zugangs zu verschiedenen Themen. Dies betraf nicht nur das Coronavirus, denn ihre Ablehnung bezog sich auf das Impfen allgemein.
Die Journalistin merkt an, dass führende Medien in anderen europäischen Ländern bereits auf den Fall aufmerksam geworden sind. Entsprechende Berichte gab es in Großbritannien in der BBC und dem Guardian, im deutschen Spiegel und in der spanischen Zeitung El País. Jaroslav Dušek hat sich auf Anfrage des tschechischen Rundfunks zu den Vorwürfen nur kurz geäußert. Verantwortung für Horkas Tod verspüre er nicht. Es sei vielmehr sehr ungewöhnlich und auch unangenehm für ihn, solch sensible Themen über die Medien zu kommunizieren, so der Schauspieler. Ähnlich reagierte Daniel Landa in einer SMS-Nachricht an das Nachrichtenportal Seznam Zprávy. Er nehme Reck die Vorwürfe nicht übel, schrieb der Sänger. Schließlich würde sich bei schmerzhaften Erfahrungen die Wahrnehmung der Realität verengen.
Sie hörten einen Beitrag von Daniela Honigmann. Unser nächstes Thema führt uns weit zurück in die Vergangenheit. Tschechische Archäologen haben einen ungewöhnlichen Fund gemacht. In Mittelböhmen entdeckten sie ein mittelalterliches Grab mit den sterblichen Überresten einer Frau. Interessant und einmalig ist dabei, dass diese aus Afrika stammte. Mehr von Marketa Kachlikova.
Der Fundort befindet sich auf dem Gelände einer mittelalterlichen Burg- und Begräbnisstätte in der Gemeinde Tekin in Mittelböhmen. Ein Zufall sorgte dort vor einem Jahr für eine ungewöhnliche Entdeckung. Zur Reparatur einer gebrochenen Wasserleitung in der Nähe der Kirche der Heiligen Katharina wurden auch Archäologen hinzugerufen. Bei der Durchforschung des Erdreichs stießen sie auf einige Gräber mit sterblichen Überresten von mindestens 7 Personen. Darunter war ein Schädel einer 40- bis 50-jährigen Frau. Der Anthropologe Pavel Kubalek vom Institut für archäologische Denkmalpflege Mittelböhmens beschreibt ihn.
Die Nase war wahrscheinlich breit und flach. Außerdem ist aus der Profilansicht ersichtlich, dass das Zahnbett hervorsteht. Diese beiden Besonderheiten sind typische Merkmale eines Menschen aus Afrika.
Der Anthropologe kann am Schädel aber auch weitere Informationen ablesen.
Anhand der geschlechtsspezifischen Merkmale können wir darauf schließen, dass es sich wahrscheinlich um eine Frau handelt. Sie hat zudem eine senkrechte Stirn, Stirnhöcker und eine flache Nasenwurzel.
Laut Kubalek sind kleine Auswüchse in der Kieferhöhle sichtbar. Diese können die Folge einer lang anhaltenden Erkältung oder eines Aufenthalts in einem verrauchten Raum sein. Tomasz Poliszynski arbeitet als Archäologe am Institut für archäologische Denkmalpflege Mittelböhmens. Er hat eine Theorie, warum sich die Frau in Böhmen aufhielt.
Eine Möglichkeit ist, dass sie Mitglied einer diplomatischen Mission oder einer Hochzeitsgesellschaft war. Wahrscheinlich ist diese Person auf der Reise gestorben. Das bedeutet, dass eventuell nicht Böhmen bzw. Tetin ihr Ziel war, sondern vielleicht ein europäischer Königshof.
Ihr Aufenthalt kann auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass Tekin im Mittelalter ein Sitz der Fürstenfamilie der Przemysliden war. Poliszynski zufolge war die Frau allerdings ursprünglich nicht an diesem Ort begraben worden. Jemand habe die Überreste später dorthin gebracht, sagt er. Die Forscher bereiten nun eine DNA-Analyse vor. Diese soll eindeutig bestätigen, dass es sich tatsächlich um eine Frau aus Afrika handelt. Dies wäre dann ein Beweis, dass die böhmische Region im Mittelalter mit einer weiter entfernt liegenden Außenwelt in Kontakt stand, als bisher gedacht.
Mit dem eben gehörten Beitrag ist unser Tagesecho für heute verhallt. Sie hören weiter die Sendung von Radio Prag International, dem Auslandssender des tschechischen Rundfunks. So jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Knödel haben in der böhmischen Küche eine wichtige Stellung und ebenso in der tschechischen Sprache. Zu der süßen Variante dieser Speise nun ein paar Vokabeln von Marketa Kachlikova und Antonín Kachlik.
Süße Knödel bezeichnet man oft auch als Obstknödel.
Ovocné knedlíky.
Denn diese Mehlklöße werden meistens mit Früchten gefüllt. Am beliebtesten sind hierzulande Zwetschgenknödel.
Švestkové knedlíky.
Bei denen ganze Zwetschgen als Füllung dienen. Beliebt sind aber auch Aprikosenknödel.
Meruňkové knedlíky.
Oder Erdbeerknödel.
Jahodové knedlíky.
Die genauso beliebten Heidelbeerknödel,
Borůvkové knedlíky,
werden oft nicht nur mit Heidelbeeren gefüllt, sondern auch mit einer Heidelbeersoße übergossen. Dafür gibt es ein schönes alttschechisches Wort,
Žahour.
Obstknödel werden aus unterschiedlichen Teigarten zubereitet, aus Hefeteig,
kynuté těsto,
Quarkteig,
tvarohové těsto,
Kartoffelteig,
bramborové těsto,
oder Brandteig.
Odpalované těsto.
Meist werden sie mit zerlassener Butter übergossen.
Přelít máslem.
Und bestreut.
Posypat.
Mit Puderzucker.
Moučkový cukr.
Kvark.
Tvaroch.
Oder gemahlenem Mohn.
Mák.
Obstknödel kommen als Hauptspeise.
Hlavní jídlo.
Oder in kleinen Portionen auch als Nachspeise.
Moučník.
Auf den Tisch. Soweit zu den Knödeln und Klößen. Wir hoffen, dass Sie nicht oft einen Kloß im Hals haben.
Mít knedlík v krku.
Also infolge einer Erkältung oder wegen Aufregung nicht sprechen können. Denn viel besser ist es, einen Kloß auf dem Teller bzw. im Magen zu haben. In der nächsten Ausgabe von Tschechisch gesagt erfahren Sie, zu welchen Gerichten diese Mehlbeilage meist serviert wird. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit unser Sprachkurs, in dem wir heute das Thema süße Knödel behandelt haben. Der herausragende slowenische Architekt Josef oder der Muttersprache nach Jože Plečnik hat das neuzeitliche Erscheinungsbild der Prager Burg in den 1920er und 30er Jahren maßgeblich geprägt. Parallel dazu führte er damals den Bau eines neuen Wahrzeichens der tschechoslowakischen Hauptstadt aus, der Herz-Jesu-Kirche im Stadtteil Vinohrady. Der Architekt wurde vor 51 Jahren am 23. Januar 1872 geboren. Aus diesem Anlass verläuft der heutige Spaziergang durch Prag von und mit Markéta Kachlíková eben auf den Spuren von Jože Plečnik.
Spaziergang durch Prag.
Jože Plečnik war in den Jahren 1920 bis 1934 in Prag als Bauherr tätig. 1920 ernannte der tschechoslowakische Staatspräsident Tomáš Garrigue Masaryk den Otto-Wagner-Schüler und Professor der Prager Kunstgewerbeschule zum Architekten der hiesigen Burg. Plečnik wurde für deren Umgestaltung verantwortlich. Unter anderem entwarf er die Wohnung des Präsidenten im zweiten Stockwerk des neuen Königspalastes.
To byla Masarykova pracovna. Nejpodstatnější věcí, která se tady objevuje.
Dieser Raum diente als Masaryks Arbeitszimmer. Hier fallen vor allem die Bücherregale an allen Wänden, sogar auch zwischen den Fenstern auf. Das war Masaryks Wunsch. Er wollte keine Dekoration. Nur in der Ecke gibt es, wie man sehen kann, einen schönen Marmorbrunnen.
Jak vidíte, je taková krásná mramorová kašna.
Soweit der Architekturhistoriker Zdeněk Lukeš. Die Einrichtung der Wohnung war keineswegs die einzige Arbeit Plečniks auf der Prager Burg. Sein Auftrag war es, den Sitz des tschechoslowakischen Staatsoberhauptes komplett umzugestalten. Die Burg sollte nicht mehr die Monarchie, sondern die neue Republik repräsentieren.
Er wollte das mannigfaltige Mosaik von verschiedenen Stilen um einen modernen Klassizismus ergänzen. Dieser sollte alle Geschichtsetappen verbinden. Meiner Meinung nach ist dies gelungen.
Der slowenische Bauherr gestaltete den ersten und den dritten Burghof neu. Nicht weit vom Veitsdom entfernt steht zudem ein weiteres Werk von Plečnik, eine hohe, schlanke Säule aus grauem Granit. Vor allem aus konservativen Kreisen hieß es damals, der moderne Monolith sei nicht für die Burg geeignet.
O tom obelisku říkali, že to je komín, tovární.
Man sagte, der Obelisk sei ein Fabrikschornstein. Die Leute mochten Plečnik nicht und behaupteten sogar, weil er kein Tscheche war, habe er kein Recht, auf der Prager Burg zu arbeiten. Das ist natürlich absurd. Denn wenn man sich hier umschaut, sieht man die Arbeiten von Italienern, Deutschen, Franzosen. Die Prager Burg ist ein kollektives Werk der Meister aus ganz Europa.
Wir kommen in die Gärten auf der südlichen Seite des Burggeländes. Auch diese wurden von Plečnik umgestaltet. Er entwarf mehrere Treppenanlagen sowie kleinere Denkmäler und Pavillons. Im Wallgarten schuf er unter anderem eine Aussichtsterrasse, eine Pergola mit einem Tisch aus Granit und eine Pyramide. Wenn man von der Aussichtsterrasse nicht in Richtung Stadt, sondern rückwärts schaut, sieht man den Turm des Veitsdoms. Zdeněk Lukeš zeigt auf die kleine steinerne Pyramide im Garten.
Plečnik hat bedeutende Prager Wahrzeichen mittels verschiedener Elemente, wie etwa dieser Pyramide mit dem Schloss verbunden. Die Spitze ist einerseits auf den Turm gerichtet und andererseits zeigt sie auf die St. Nikolauskirche, eines der Wahrzeichen der Kleinseite.
Und somit verlassen wir nun den Hradčín, denn Plečnik hat auch ein neues Wahrzeichen der Stadt Prag geschaffen. Der Architekt David Vávra beschreibt die Herz-Jesu-Kirche im Prager Stadtteil Vinohrady.
Wenn wir die Kirche aus der Nähe betrachten, im strahlenden Sonnenschein, der jeden Schatten verdeutlicht, fällt uns ihre lapidare Form auf. Es ist eigentlich ein einfacher Empire-Stil. Der untere Gebäudeteil ist sehr massiv und mit Keramikfliesen verkleidet, aus denen die einzelnen Segmente herausragen.
Plečnik war ein Liebhaber der antiken und mediterranen Architektur und in diesem Sinne schuf er eine Kirche, die sich von allen anderen Gebäuden in der Tschechoslowakei unterscheidet. Die Herz-Jesu-Kirche auf dem Prager Georg-von-Poděbrad-Platz hat ein flaches Dach mit einem einzigen Turm, der so breit ist wie das gesamte Gebäude. Diesen schmückt eine transparente, 8 Meter große Glasuhr. Plečnik habe das Objekt auf der Grundlage alter christlicher Werte entworfen, aber für den modernen Menschen, erläutert Vávra.
Je to prostor, který je poučen historií a přitom je veskrze.
Es ist ein Bau, für den sich von der Vergangenheit belehren ließ. Und doch ist durch und durch modern und bescheiden, denn Plečnik war ein tief religiöser Mensch. Und beides, der Respekt vor der Tradition und gleichzeitig die Vision der Einfachheit, ist erstaunlich und mutig, sowohl in der Vergangenheit als auch heute.
Gleichzeitig hielt sich Plečnik an einige konservative Regeln. Das zeigt unter anderem das Zitat aus einem der Briefe, mit denen der Architekt die Bauarbeiten aus der Ferne leitete. David Vávra liest ihn vor.
Ich protestiere auf das Schärfste gegen die Installierung einer Zentralheizung in der Kirche. Diese moderne Welt gehört nicht in ein katholisches Gotteshaus. Eine katholische Kirche ist weder ein Kino, noch eine Bar, noch ein Theater. Es ist ein Kalvarienberg. Ich protestiere.
Kalvarie. Ja, protestuji.
Mit dem Pfarrer Jan Hokal betreten wir ein großes Kirchenschiff mit einer flachen Kassettendecke, das voller christlicher Symbolik ist. Im Unterschied zu anderen Gotteshäusern gibt es darin wesentlich mehr Licht. Pater Hokal.
Plečnik totiž udělal ten kostel tak, aby do všech jeho prostor, včetně zázemí, šlo denní světlo.
Plečnik baute die Kirche so, damit das Tageslicht in alle Räume eindringen konnte, also auch in den hinteren Teil. Es gibt hier alle möglichen Durchblicke, Zwischenräume und Lücken, durch die man in einen verborgenen Raum hineinschauen kann. Dies ist etwas Faszinierendes, das während des Gottesdienstes zu erleben ist. Zudem ist es ein schönes Symbol des Geheimnisses.
Pater Hokal meint, dass Plečniks Plan, eine Kirche für den modernen Menschen zu bauen, 100%ig gelungen ist.
Man schaut zum Beispiel auf den Kronleuchter und sieht die Form des Kreuzes. Man nimmt das Lichtspiel wahr, die Dunkelheit, die Finsternis, die dekorative Verzierung der Wände, aber gleichzeitig auch moderne, manchmal fast minimalistische Formen. Man spürt, dies ist eine Kirche dieser Zeit. Die Heiligkeit wird hier auf eine moderne Weise erfahren. Sie hörten die aktuelle Ausgabe aus unserer Sendereihe Spaziergang durch Prag. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.